Wenn man in der Urgemeinde »der Tag« sagte, brauchte man, wie ich meine, nichts anderes mehr zu sagen. Das war der Tag, der im Denken jedes Menschen fest verankert war, der Tag, an dem der Herr wiederkommt. Ich habe soeben ein Konzept für eine Predigt darüber vorbereitet, wie man sich auf das Kommen des Herrn vorbereitet. Deshalb ist es mir noch ganz frisch in Erinnerung. Die Wiederkunft des Herrn war im Neuen Testament eine der wichtigsten Motivationen für ein heiliges Leben. Wir müssen bereit sein, um ihm zu begegnen. Gehen wir noch einmal Vers 24 durch, denn das ist ja das dritte »Lasst uns« in diesem Kapitel. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen oder zu provozieren, indem ihr euer Zusammenkommen nicht versäumt, wie es bei einigen Brauch ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Werfen wir nun einen Blick in die Studienhilfe auf Seite 14 und sehen wir uns diese drei Verpflichtungen an. Drei Dinge, zu denen sich Gläubige gegenseitig verpflichten. Für mich spiegelt das dasselbe Prinzip wider. Zunächst betrachten wir Jesus, dann, wenn wir ihn betrachtet haben, betrachten wir einander im Lichte unserer Beziehung zu ihm und unserer Verpflichtungen zueinander. Aber es geht dabei immer vom Unsichtbaren, Ewigen und Göttlichen herab zum Natürlichen und Menschlichen. Der Autor des Hebräerbriefs bedient sich unter anderem einer Methode, um uns Wahrheiten zu präsentieren, die etwas von den anderen Büchern des Neuen Testaments abweicht. Er befördert uns in diesen unsichtbaren priesterlichen Bereich hinein und präsentiert uns Wahrheiten, die man nicht mit den fünf Sinnen erkennen kann. Nachdem er uns erklärt hat, wie die Dinge dort oben laufen, folgt seine praktische Anwendung und er erläutert, wie wir leben und uns hier unten verhalten sollen. Doch für Menschen, die nicht in der Lage waren zu begreifen, was er über den priesterlichen und den unsichtbaren Bereich gesagt hat, sind die praktischen Anwendungen vielleicht auch nicht so zwingend. Deshalb vertraue ich darauf, dass ihr durch den Heiligen Geist bislang in der Lage gewesen seid, das Unsichtbare zu begreifen. Ich hoffe, dass euch die Prozeduren des Zugangs in die Gegenwart Gottes real geworden sind. Wieder zur Studienhilfe. Drei Dinge, zu denen sich Gläubige gegenseitig verpflichten. Erstens, anspornen, anreizen, provozieren zur Liebe und zu guten Taten. Ich denke, wir müssen das als Gemeinde sehr ernst nehmen und es gibt in jeder Gemeinde Menschen, die nicht regelmäßig zu den Veranstaltungen kommen. Welcher Gemeinde du auch immer angehörst, in welche Kirche du gehst, welcher Gruppierung du angehörst, ich denke, wir müssen darin eine Kunst sehen, die es zu pflegen und zu fördern gilt. Wie bekommt man von Menschen die richtige Reaktion? Wie geht man auf Menschen zu, sodass man das Beste und nicht das Schlechteste aus ihnen herausholt? Wenn der Autor genau genommen sagt, bedenken wir, wie wir einander zur Liebe und zu guten Werken provozieren können, dann heißt das meiner Meinung nach, dass das Zeit erfordert, dass wir darüber nachdenken und beten müssen. Wie kann ich auf diese oder jene Person zugehen, um das Beste aus ihr herauszuholen? In vielen Gemeinden gibt es eigenartige Menschen, um die die anderen in aller Regel einen Bogen machen. Du gehst hinaus, siehst die betreffende Person und auf einmal fällt dir ein, dass du ein Buch auf deinem Platz hast liegen lassen, kehrst um und gehst wieder zurück. Ich denke nicht, dass der Autor davon spricht. Er sagt vielmehr, wenn es eigenartige Menschen gibt, dann überlegt, wie ihr das Beste aus ihnen herausholen könnt. Macht keinen Bogen um sie, lasst sie nicht links liegen. Ich halte es auch für wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir aus den Leuten, die nicht regelmäßig in unsere Gemeinde kommen, das Beste herausholen können. Steuern wir nicht immer nur auf unsere guten Freunde zu, auf die Leute, mit denen wir uns gerne unterhalten, sondern beschäftigen wir uns auch mit den Fremden und jenen, die einsam sind. Eines der größten Probleme unserer Zivilisation ist Einsamkeit. Jede Gemeinde, die ein Mittel gegen Einsamkeit hat, das wirklich funktioniert, wird wachsen. Sie braucht gar nichts anderes dazu. Es gibt andere Dinge, die wichtiger sind. Aber das wird eine Gemeinde wachsen lassen. Bedenken wir also, wie wir einander dazu provozieren können, das Richtige zu tun, nicht das Falsche. Wenn jemand falsch auf dich reagiert und dich verärgert, dann halte inne und frag dich, bin ich in der falschen Art und Weise auf ihn oder sie zugegangen? Vielleicht lag es ja zum Teil an der Art und Weise, wie ich auf ihn oder sie zugegangen bin. Zweiter Punkt. Regelmäßig an den Versammlungen unserer eigenen Synagoge, Gemeinde teilnehmen. Ich denke, es gibt viele verschiedene Modelle, wie man sich treffen kann, die allesamt ihre Berechtigung haben. Doch eines macht die Bibel hinreichend deutlich, wir sollen regelmäßig an den Treffen teilnehmen. Früher, als ich Pastor einer Pfingstgemeinde in London war, war unsere Gemeinde ein Ort, der die Menschen irgendwie anzog. Es kamen ständig Leute vorbei, um zu sehen, wie es uns geht und was wir tun. Wenn der Gottesdienst gut war, gingen sie in eine andere Gemeinde und erzählten es dort. Wenn er schlecht war, erzählten sie uns, dass es eine andere Gemeinde gäbe, die es besser mache als wir. Diese Leute waren nie ein Segen, weil sie immer nur kamen, um einen Segen zu bekommen. Das war der einzige Grund, warum sie kamen. Sie wollten etwas haben. Das provozierte mich allmählich. Ich sage nicht, das sei der richtige Umgang mit diesem Problem, aber ich interessierte mich damals immer mehr für Strauße. In der Bibel steht relativ viel über Straußenvögel. Eines Tages wartete ich, bis einige meiner Lieblingszielobjekte da waren, und dann hielt ich eine Predigt über Strauße. Ein Strauß hat Flügel, kann aber nicht fliegen. Er hat sehr lange Beine und läuft sehr schnell. Er hat einen langen Hals, aber einen kleinen Kopf. Er legt Eier, brütet sie aber nicht aus. Ich stellte aber auch fest, dass es nicht stimmt, dass der Strauß den Kopf in den Sand steckt. Das ist eine Verleumdung des Straußes. Ich predigte also über Strauße, die herumgehen und Eier legen, diese aber nie ausbrüten. Sie haben lange Beine, aber mit ihren Flügeln können sie nicht fliegen. Sie haben einen langen Hals, sie reden viel, aber sie haben keinen Verstand. Natürlich hielt ich diese Predigt in einer sehr liebevollen Art und Weise. Was will ich damit sagen? Nun, sei kein Strauß. Das ist ein biblisches Prinzip. Sei treu. Geh regelmäßig in die Veranstaltungen. Du kannst jemanden wirklich beeindrucken, wenn du einmal im Monat mit ihm zusammen bist. Doch wenn sie dich jede Woche treffen, sehen sie nach einiger Zeit auch deine anderen Seiten. Du musst es lernen, die anderen Menschen deine beiden Seiten sehen zu lassen. Dann die dritte Verpflichtung, einander ermuntern oder ermahnen. Dieses Verb geht auf dieselbe Wurzel zurück wie das Wort Paraklet. Paraklet ist eine katholische Bezeichnung für den Heiligen Geist, die direkt aus dem Griechischen kommt. Es ist im Grunde nichts anderes als die Transkription eines griechischen Wortes. Genau dieses Wort bedeutet ermutigen oder ermahnen. Meine Übersetzungsvariante lautet aufrütteln oder aufmuntern. Wenn jemand entmutigt ist, muss er aufgemuntert werden. Doch wenn jemand gleichgültig und kalt ist, muss er aufgerüttelt werden. Beide Bedeutungen sind in diesem Wort enthalten. Auch hier müssen wir wieder die Person betrachten, mit der wir es zu tun haben. Wenn jemand entmutigt ist, nützt es nichts, ihn aufzurütteln. Man muss ihn aufmuntern. Ich denke, der Teufel hat keine wirksamere Waffe gegen die Kinder Gottes als Entmutigung. Vor vielen, vielen Jahren sagte Billy Graham einmal, Gott gebraucht nie einen entmutigten Christen. Als erstes muss man den Entmutigten aus seiner Entmutigung herausholen. Deshalb darfst du seine Entmutigung nicht noch schlimmer machen. Wenn jemand nicht siegreich lebt, sondern entmutigt ist, dann halt ihm nicht auch noch all seine Fehler vor. Das ist nicht der richtige Augenblick, um so etwas zu tun. Wenn jemand jedoch der Meinung ist, er hätte es geschafft, dann könnte dies durchaus der richtige Zeitpunkt sein, ihn sanft daran zu erinnern, dass es immer noch Lebensbereiche gibt, denen er sich widmen sollte. Im Wesentlichen geht es bei alledem, und ich muss bekennen, dass das für mich von meinem Wesen her nicht sehr naheliegend ist, aber bei alledem geht es darum, dass man sich ein Bild von den Menschen macht, mit denen man Gemeinschaft hat, dass man auf sie eingeht, um ihnen zu helfen, ihnen zum Segen zu sein und das Beste aus ihnen herauszuholen. Wenn wir alle uns diese Herzenshaltung zu eigen machen könnten, wären unsere Gemeinden meiner Meinung nach weitaus besser, als sie es sind. Sind wir uns darin einig, dass einige Gemeinden noch nicht perfekt sind? Warum ist das so? Weil die Menschen darin noch nicht perfekt sind. Ich sage manchmal, geh nicht herum auf der Suche nach der perfekten Gemeinde, denn wenn du sie finden würdest, könntest du ihr nicht beitreten, weil sie dann nämlich nicht mehr perfekt wäre. Wir machen nun weiter mit Vers 26 bis 31. Das ist die vierte Bibelstelle mit einer ernsten Warnung. Gehen wir noch einmal zurück zur ersten Studienhilfe auf Seite 6. Dort finden wir 5 Bibelstellen, die ernste Warnungen enthalten. Ich kenne kein anderes Buch der Bibel, das so viele ernste Warnungen enthält. Und es sind noch dazu mit die ernstesten und strengsten Warnungen, die man in der Bibel überhaupt finden kann. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder die Reihenfolge der Dinge vor Augen führen, vor denen wir gewarnt werden. Das ist sehr wichtig. Das erste ist Nachlässigkeit. Die meisten Leute sehen in der Nachlässigkeit keine ernste Gefahr, aber das ist der erste Schritt auf einem Weg nach unten. Das zweite ist Unglauben. Unsere Gemeinden sind voll von Unglauben, aber die Leute sehen darin keine Sünde. Der Autor sagt, ein ungläubiges Herz ist ein sündhaftes Herz. Das dritte ist Apostasie, Abfall vom Glauben. Man fragt sich manchmal, wie konnte dieser oder jener nur vom Glauben abfallen? Er ging doch jahrelang regelmäßig in den Gottesdienst. Vielleicht schlug er ja genau diesen Weg ein, als ersten Schritt Nachlässigkeit, als zweiten Schritt Unglauben und schließlich Apostasie. Aber wir erkennen die Gefahr in unserem eigenen Leben nicht und manchmal auch nicht im Leben anderer Menschen. Wir sehen Nachlässigkeit und denken, der oder die ist nicht wirklich brennend für den Herrn. Wir sehen Unglauben und halten das für eine harmlose religiöse Sünde. Ja, in einigen Gemeinden ist Demut im Grunde nichts anderes als eine beschönigende Bezeichnung für Unglauben. Was man dort als Demut bezeichnet, ist letztlich nichts anderes, als dass man Gott nicht beim Wort nimmt. Das vierte nach der Apostasie ist nun dieses schreckliche, vorsätzliche Verharren in Sünde. Und der Autor des Hebräerbriefs sagt einige Dinge darüber, die wirklich schlimm und ernst sind. Ich werde sie nicht extra betonen, sondern sie euch einfach nur vorlegen. Ich übersetze nun Hebräer 10, 26 bis 31 aus dem Griechischen. Wenn wir bereitwillig weitersündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Gott geht unterschiedlich mit Menschen um, je nachdem, ob sie die Wahrheit kennen oder nicht. Ich kam mit vielen Dingen ungeschoren davon, die ich tat, bevor ich die Wahrheit erkannt hatte. Ich würde es nicht wagen zu meinen, Gott würde mich ungeschoren davonkommen lassen, wenn ich sie heute noch täte. Wenn wir bereitwillig weitersündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig. Jesus war das letzte Opfer. Wenn wir uns dies nicht zu eigen machen und weitersündigen, gibt es danach kein Opfer mehr. Es wäre eine Beleidigung für Jesus zu meinen, es gäbe noch etwas anderes als das, was er am Kreuz getan hat, das irgendjemand tun könnte. Es bleibt nur eines, nämlich, wie es heißt im Text, ein furchtbares Erwarten des Gerichts und ein Rasen des Feuers. Das die Widersacher, jene, die sich gegen Gott wenden, die Gott widerstehen, verschlingen wird. Hatte jemand das Gesetz Moses verworfen, starb er ohne Barmherzigkeit auf das Zeugnis zweier oder dreier Zeugen hin. Einer wie viel schlimmeren Strafe, meint ihr, wird der für würdig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat und das Blut des Bundes für profan, also für nicht heilig erachtet hat, durch das er geheiligt wurde und den Geist der Gnade beleidigt hat? Dieses Wort beleidigt ist ein sehr starkes Wort. Wer Griechisch kennt, kennt wohl auch das Wort Hybris, das im klassischen Griechisch für die ultimative Katastrophe steht. Wer sich der Hybris schuldig gemacht hatte, dessen Schicksal war besiegelt. Das Grundthema der meisten klassischen Tragödien ist der Mensch, der diese Sünde der Hybris begeht und dessen Schicksal besiegelt ist. Dabei geht es im Grunde in der griechischen Tragödie. Die griechische Sprache kennt kein stärkeres Wort für stolz sein, arrogant sein, sich selbst geltend machen oder die Götter herausfordern. Ich sage bewusst Götter in der Mehrzahl, weil es in der griechischen Mythologie ja viele Götter gab. Vers 30. Denn wir kennen den, der gesagt hat. Ich muss an dieser Stelle einfach die Frage stellen, ob wir ihn wirklich kennen. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es gefällt mir nicht, dies weiter ausführen zu müssen, aber ich halte es für unvernünftig, darüber hinwegzugehen, so als stünden diese Worte nicht hier. Ich lese noch einmal Vers 26 bis 27 aus der New American Standard Version. Denn wenn wir mutwillig weitersündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer für Sünden mehr übrig, sondern eine gewisse, entsetzliche Erwartung des Gerichts und das Toben eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Lesen wir meinen Kommentar in der Studienhilfe, Seite 15. Die Kenntnis der Wahrheit legt uns eine doppelte Verantwortung auf. Wenn wir die Gnade ablehnen, die wir durch Christus empfangen haben, gibt es keinen weiteren Grund für Gnade. Die Beschreibung des Gerichts geht auf Jesaja 26,11 zurück. Schlagen wir diese Verweisstelle kurz auf. Herr, deine Hand ist hoch erhoben. Sie wollen es nicht sehen. Sehen werden sie den Eifer um das Volk und zu Schanden werden. Ja, Feuer gegen deine Gegner wird sie verzehren. Man könnte den letzten Teil auch lesen, möge das Feuer für deine Feinde sie verschlingen. Gott hat ein Feuer, das seine Feinde verschlingen wird. Darüber spricht der Autor des Hebräerbriefs, wenn er sagt, und das Toben eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Machen wir weiter mit Vers 28 und 29. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein oder profan geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Ablehnung des Gesetzes des Mose führte zum Tod, aber die hier beschriebene Person hat sich eines viel schlimmeren dreifachen Verbrechens schuldig gemacht. Wir werden uns dieses Verbrechen gleich noch näher ansehen. Schlagen wir zunächst noch 5. Mose 17, 2 bis 6 auf, eine Stelle, die nicht in eurer Studienhilfe steht. Wenn in deiner Mitte, in einem deiner Tore, die der Herr dein Gott dir gibt, jemand gefunden wird, ein Mann oder eine Frau, der das tut, was böse ist in den Augen des Herrn deines Gottes, indem er seinen Bund übertritt, so dass er geht und anderen Göttern dient und sich vor ihnen niederwirft, und zwar vor der Sonne oder vor dem Mond oder vor dem ganzen Heer des Himmels, was ich nicht befohlen habe. Beachtet, dass es hier nicht um irgendeine Form von Ungehorsam geht, sondern um Ungehorsam in Form von Anbetung anderer Götter, die ausnahmslos mit dem Tod bestraft wurde. Ich möchte dazu sagen, dass dies dieselbe Sünde wie die Verstrickung in Okkultismus ist, denn im Grunde geht es beim Okkultismus um andere Götter. Und es wird dir berichtet, und du hörst es, dann sollst du es genau untersuchen. Und siehe, wenn es sich herausstellt, es ist Wahrheit, die Sache steht fest, dieser Gräuel ist in Israel verübt worden. Seht ihr, wie genau und vorsichtig Gott ist? Er sagt, vergewissert euch, dass es auch tatsächlich geschehen ist. So oft hören wir Christen etwas, glauben es und berichten es anderen, ohne uns selbst zu erkundigen, ob es auch wirklich wahr ist. Beachtet, welche Sorgfalt Gott hier verlangt. Wir lasen ja eben in Vers 4, und es wird dir berichtet und du hörst es, dann sollst du es genau untersuchen. Und siehe, wenn es sich herausstellt, es ist Wahrheit, die Sache steht fest. Das heißt, es besteht kein Zweifel. Es ist wirklich geschehen. Dann kannst du aktiv werden. Die meisten Skandale in den Gemeinden sind nie wirklich geschehen. Jemand hat etwas gehört und fing an, darüber zu reden, aber es wurde nie wirklich untersucht. Führt euch vor Augen, wie ungemein sorgfältig und genau Gott ist. Unternimm nichts, solange du nicht über jeden Zweifel erhaben festgestellt und herausgefunden hast, dass das Verbrechen auch tatsächlich verübt wurde. Vers 5, dann sollst du diesen Mann oder diese Frau, die diese böse Sache getan haben, zu deinen Toren hinausführen, also an den Ort des Gerichts bringen, den Mann oder die Frau, und sollst sie steinigen, dass sie sterben. Auf die Aussage zweier Zeugen oder dreier Zeugen hin soll getötet werden, wer sterben soll. Er darf nicht auf die Aussage eines einzelnen Zeugen hin getötet werden. Ich habe diese Aussage recherchiert. Wenn ich mich recht erinnere, wird dieses Prinzip insgesamt 9 Mal im Alten und im Neuen Testament bekräftigt. Wie oft akzeptieren wir hingegen in unseren Gemeinden das Zeugnis bzw. die Aussage eines einzigen Zeugen? Doch das ist absolut unbiblisch und wir haben nicht die Freiheit, das zu tun. Vers 7. Die Hand der Zeugen soll zuerst gegen ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Warum hat Gott wohl gesagt, die Zeugen sollen die Ersten sein, die die Hand erheben und die Steine werfen? weil Gott von dir verlangt, wenn du Zeugnis gegen jemanden ablegst, dass du auch hinter diesem Zeugnis stehst. Es reicht nicht zu sagen, dieser oder jener hätte dieses oder jenes getan, denn dann sagt man zu dir, wirf den ersten Stein, und du entgegnest, oh nein, ich fühle mich nicht danach, auf jemanden Steine zu werfen. Seht ihr, wie ernst Gott diese Sache nimmt? Wiederum möchte ich sagen, wenn man in der Gemeinde dieses Prinzip befolgen würde, hätten wir nur mehr halb so viele Probleme. Mindestens die Hälfte der Gemeindeprobleme unserer Zeit sind darauf zurückzuführen, dass man sich nicht an diese Prinzipien hält. Der Autor des Hebräerbriefs sagt nun Folgendes: Wenn unter dem Gesetz des Mose festgestellt worden war, dass jemand dies getan hat, und es dafür zwei oder drei Zeugen gab, gab es keine andere Wahl, als diese Person zu töten. Gehen wir nun zurück zur Studienhilfe auf Seite 15. Dort heißt es: Ablehnung des Gesetzes des Mose führte zum Tod. Aber die hier beschriebene Person hat sich eines viel schlimmeren dreifachen Verbrechens schuldig gemacht. Dem Autor des Hebräerbriefs zufolge hat diese Person folgende drei Dinge getan. Erstens, den Sohn Gottes mit Füßen getreten haben. Zweitens, das Blut des neuen Bundes entweiht haben, nachdem man seine heiligende Kraft erfahren hatte. Drittens, den Geist der Gnade geschmäht haben, den Heiligen Geist. Ich muss sagen, das sind wirklich schreckliche Worte, den Sohn Gottes mit Füßen getreten zu haben. Das Blut des neuen Bundes entweiht haben, nachdem man seine heiligende Kraft erfahren hatte. Sehen wir uns Vers 29 an. Es heißt am Ende des Verses, der, der das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für unrein geachtet hat. Viele Menschen haben theologische Theorien, aber wir müssen sie mit diesen biblischen Fakten abgleichen. Hier haben wir eine Person, die tatsächlich durch das Blut des Bundes geheiligt worden war, aber wegen ihres darauf folgenden Verhaltens jede Hoffnung verloren hat. Ich glaube nicht, dass dies für jemanden gilt, der einfach nur vom Glauben abfällt oder sich ständig abmüht und nie wirklich Sieg hat. Ich denke, das gilt für eine Person, die zunächst an Christus gläubig geworden ist und diesen Glauben bekannt hat und dann bewusst und vorsätzlich Jesus Christus verleugnet. Ich denke, dass es für so jemanden keine Umkehr mehr gibt. So verstehe ich diese Bibelstelle. So jemand hat den Sohn Gottes mit Füßen getreten, das Blut des neuen Bundes entweiht und den Geist der Gnade geschmäht. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch sagen, dass wir alle sehr, sehr sorgsam darauf achten müssen, wie wir den Heiligen Geist behandeln. Noch eine Bemerkung. Die meisten von euch wissen, dass ich eine recht große Familie großgezogen habe. Jedes Mitglied unserer Familie machte an irgendeinem Punkt seines Lebens eine konkrete Erfahrung mit dem Herrn. Ich spreche von meinen Töchtern. Sie alle wurden im Geist getauft, die meisten vor ihrem 8. Lebensjahr. Einige von ihnen hatten später echte geistliche Probleme, doch keine von ihnen hat jemals ihren Glauben an Jesus verleugnet. Ich habe erkannt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass ich ihren Glauben niemals in Frage gestellt habe. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang wäre Jesus und Petrus. Jesus sagte zu Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Dann fügte er hinzu, aber ich habe für dich gebetet, nicht dafür, dass du mich nicht verleugnen wirst, das kann man nicht vermeiden. Wofür hatte er gebetet? Dass sein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also schwer geprüft wirst und unter Druck bist und du am liebsten aufgeben möchtest, dann rate ich dir, bleib dran, gib nicht auf. Gib dieses eine elementare Bekenntnis niemals auf. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz für meine Sünden gestorben und wieder auferstanden. Es liegt eine solche Kraft darin, dass ich richtig die Elektrizität des Himmels durch mich hindurchströmen fühle, wenn ich das sage. Wir sollten etwas einfacher und schlichter werden und immer wieder diese Tatsache proklamieren, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Im letzten Sommer war ich mit einer Gruppe von Christen im Libanon und wir besuchten dort ein Maronitenkloster. Dort wurden wir wirklich fürstlich bewirtet und versorgt. Meine Mitfahrer fragten mich, glauben Sie, dass diese Leute wirklich wiedergeboren sind? Viele dieser Menschen hatten im Angesicht der PLO wirklich für ihren Glauben an Jesus ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Ich sagte zu ihnen, wenn Sie glauben, dass der Himmel nur für jene Leute reserviert ist, die in einer bestimmten Gemeinde oder Kirche den Gang hinuntergehen, dem Pastor die Hand schütteln und eine Einladungskarte ausfüllen, wird es im Himmel nicht viele Leute geben. Ja, dann hätte es bis Anfang dieses Jahrhunderts überhaupt niemanden im Himmel gegeben. Die Bibel sagt, wenn jemand glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist er aus Gott geboren, versteht ihr? Wir haben oft ein derart kurzsichtiges Verständnis dessen, wer Christ ist und wer nicht. Hier in der Studienhilfe ist noch eine Verweisstelle angegeben, Matthäus 12, 31 bis 32. Dort heißt es: Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Das ist etwas sehr, sehr Ernstes. Seid sehr, sehr sorgsam und aufmerksam in eurem Umgang mit dem Heiligen Geist. Er ist eine Taube, aber er ist auch ein Feuer. Warum glaubt ihr, dass es keine Umkehr mehr gibt, wenn man einmal den Heiligen Geist beleidigt hat? Das ist nur meine persönliche Meinung, doch wie ich es verstehe, ist der Heilige Geist der Mittelsmann des dreieinigen Gottes. Wir sprechen darüber, dass wir zu Jesus kommen, und das ist auch korrekt. Doch genau genommen ist der Heilige Geist die erste Person, der wir begegnen, und nicht Jesus. Ich begegnete dem Heiligen Geist Monate, bevor ich Jesus begegnete. Davon habe ich schon erzählt. Interessanterweise ist es bei den Juden genauso. Gott ist dabei, sie wieder zu sich zu ziehen. Und jeder meint, sie sollten sich zu Jesus bekennen, doch das ist nicht einmal biblisch. Gott sagt, er werde den Geist der Gnade über ihnen ausgießen, dann würden sie den sehen, den sie durchbohrt haben. Zacharia 12,10. Derzeit sind sie dabei, dem Heiligen Geist zu begegnen, und es ist sehr aufregend, das mitzuverfolgen, weil sie nämlich keine Ahnung haben, was ihnen geschieht. Wer hätte sich vor 5 Jahren ausmalen können, dass ich einmal eingeladen werden würde, um in ihren Synagogen zu sprechen? Wer bewirkt dies? Der Heilige Geist. Sie sind Jesus noch nicht begegnet, aber sie begegnen dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Erste, dem du begegnest, und der Letzte, von dem du dich verabschiedest. Und wenn du dich von ihm verabschiedest, dann war es das. Die Menschen sagen die schrecklichsten Dinge über den Herrn Jesus, und es wird ihnen vergeben. Nicht so beim Heiligen Geist. Das ist wirklich ein sehr ernster und feierlicher Gedanke. Machen wir weiter mit Vers 30. Ich lese nun aus einer Standardübersetzung. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ist ein Zitat, doch das ist nicht in der Studienhilfe vermerkt. Merkt euch Hebräer 10 ein und schlagt 5. Mose 32, 35 bis 36 auf, wo es heißt, mein ist die Rache und die Vergeltung. Das sagt Gott. Am Anfang des nächsten Verses heißt es, denn der Herr wird sein Volk richten. Der Herr sagt also, ich bin es, der Rache nimmt. Es wird die Zeit kommen, in der ich mein Volk richte, und ich werde Vergeltung üben. Paulus sagt im Römerbrief, rächt euch nicht, denn die Rache gehört dem Herrn, er wird es tun. Gehen wir kurz zurück zur Studienhilfe auf Seite 15 unten. Dort habe ich etwas geschrieben, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Gott wirklich zu kennen bedeutet, seine Vergeltung zu kennen und zu fürchten. Menschen, die so daherreden, als würde Gott niemals strafen, kennen Gott nicht. Das ist meine Schlussfolgerung. Das ist ein völlig unbiblisches Bild von Gott. Gott ist Liebe, aber er ist auch ein gerechter Gott. Er ist ein Heiland. Er ist eine Taube, aber Paulus sagt im Römerbrief auch, sieh nun die Güte und die Strenge Gottes. Gebt den Menschen keine Münze, die nur eine Seite hat, sie ist ungültig. Präsentiert den Menschen nie ein Gottesbild, das nur lauter Liebe und kein Gericht zeigt. Ihr kennt Gott erst, wenn ihr sowohl seine Rache als auch seine Liebe kennt. Wir kommen nun zur 5. Bibelstelle mit einer praktischen Anwendung. Sich erinnern und ausharren. Ich denke, wir sollten uns noch die ersten 3 Verse dieser etwas längeren Passage ansehen. Vers 32 bis 34, wo es heißt, gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Drangsale zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt Sympathie für die Gefangenen gezeigt, und den Raub eurer Güter mit Freuden akzeptiert, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Gehen wir kurz zurück zu Vers 32. Ich denke, es hat etwas Tragisches an sich, wenn wir als Christen sagen müssen, gedenkt aber der früheren Tage. Wisst ihr, einige Christen reden ständig über die gute alte Zeit. Ich möchte aber in der guten heutigen Zeit leben. Und wenn wir uns immer daran zurückerinnern müssen, wie es früher war, dann stimmt etwas mit unserem derzeitigen geistlichen Zustand nicht. Der Autor des Hebräerbriefs erinnert die Leser an das, was sie durchgestanden haben. Wir lesen in der Studienhilfe auf Seite 16 oben: Konflikt, Leid, zur Schau gestellt zu werden, die Leiden anderer geteilt zu haben, ihrer Güter beraubt zu werden. Er sagt, er duldet all das nicht umsonst. Erinnert euch daran, wie viel es euch gekostet hat, werft es nicht weg. Dann sagt er, ihr habt viel Leidenskampf erduldet, nachdem ihr erleuchtet worden seid. Fast ausnahmslos gilt diese Reihenfolge. Erleuchtung zieht Kämpfe nach sich. Es ist großartig, wenn man neue Wahrheiten entdeckt. Doch wie viele von uns sind auch bereit zu verstehen, dass dies fast unweigerlich Konflikte und Kämpfe nach sich ziehen wird? Ich denke da an Johannes, der die Offenbarung schrieb. Ihm wurde ein kleines Buch zu essen gegeben. Erinnert ihr euch, was er sagte? Es war süß wie Honig in meinem Mund und bitter in meinem Bauch. Das ist neue Wahrheit, süß, wenn man sie isst, aber sie hat einen bitteren Nachgeschmack. Ich will damit Folgendes sagen: Lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr Konflikte durchstehen müsst. Das ist fast immer die Art und Weise, wie die Wahrheit, die ihr begriffen habt, einer Prüfung unterzogen wird. Habt ihr sie wirklich ergriffen? Dann wird sie euch auch durch den Konflikt durchtragen. Doch wenn ihr neue Wahrheit nur rein verstandesmäßig begriffen habt, wird der Konflikt offenbaren, dass ihr sie nicht wirklich ergriffen habt. Wir könnten zum Abschluss noch kurz Apostelgeschichte 14, 21 und 22 lesen. Dort heißt es, und als sie, das sind Paulus und Barnabas, jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Die Tatsache, dass du Trübsale erlebst, könnte somit gut und gerne darauf hindeuten, dass du auf dem Weg ins Reich Gottes bist. Wenn du einen Weg nimmst, der keine Trübsale mit sich bringt, dann wird dich dieser Weg meiner Meinung nach letztendlich auch nicht ins Reich Gottes hineinführen. Jeder Weg, der ins Reich Gottes hineinführt, bringt Trübsale mit sich. Und damit beenden wir diese Lehreinheit.